Schade eigentlich, ich hätte mich gern dazu gesetzt. Jetzt sitzt hier jeder so ganz alleine an seinem Platz. Wenn ich über Liebe nachdenke, dann fallen mir Tische ein. Und zwar Tische, an denen man zusammensitzt. Wissen Sie, ich bin jemand, der gerne manche alten Dinge aufhebt und schätzt. Meine Familie kann sich darüber herrlich amüsieren. Ich schreibe zum Beispiel immer noch mit einem 60 Jahre alten Kolbenfüller, den ich von meinem Vater geerbt habe. Und die Uhr, die ich meistens trage, ist immer noch die, die ich mit 14 zur Konfirmation bekommen habe. Und ich sitze bis heute an dem Esstisch, an dem ich mein ganzes Leben gesessen habe. Es ist ein ganz einfacher Tisch, drei Stühle, eine Bank. Und mein Platz auf dieser Bank war immer rechts außen. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, mich links hinzusetzen oder gar auf den Stuhl daneben, den einzigen, der eine Armlehne hatte. Denn der gehörte meinem Vater. Inzwischen traue ich mich gelegentlich, mich auch auf den Stuhl mit der Armlehne zu setzen, aber meistens ist mein Stammplatz auf der Bank, wie früher. Und daran knüpfen sich ein paar ganz starke Erinnerungen. Wissen Sie, die Liebessprache in meiner Familie, das war weniger Worte und Gespräche, das war Kaffee, gute Butter und Essen. Ich bin in der Nachkriegszeit groß geworden und da war das etwas Besonderes, genug und gut zu essen zu haben. Und wenn ich als kleiner Junge total verdreckt vom Fußball nach Hause kam, dann wurden an der Haustür schon meine Klamotten eingesammelt und ich wurde in die Badewanne gesteckt und danach auf meinen Platz gesetzt, auf der Bank. Und da stand dann Pudding. Vanillepudding. Und nicht so ein bisschen Pudding, sondern so eine Schale, schätzungsweise vierköpfige Familie Kartoffeln. Denn das müssen Sie wissen. Ich komme aus der Pudding-Hauptstadt der Welt. Oetker City. Bielefeld gibt's wirklich. Und wenn ein Bielefelder sagen müsste, wie der Himmel wohl ist, dann fiele ihm Vanillepudding mit Himbeersoße ein. Himmlisch. Später habe ich dann selbst eine Familie gegründet und wir saßen weiter an genau diesem Tisch. Immer wieder mit unseren vier Kindern. Und wir haben da eigentlich gar nicht so furchtbar aufregende Dinge gemacht. Wir haben da oft gesessen, haben zusammen gegessen. Es ist nichts wahnsinnig Spannendes passiert. Die Dialoge bei uns waren auch nicht geistreicher als in anderen Haushalten. Mein Beispiel, ich habe dann versucht, mal eins meiner Kinder zu fragen, na, wie war es denn so in der Schule heute? Und die Standardantwort war, wie immer. Setzte ich dann fahrlässigerweise nach und fragte, na, und gab es irgendwas Besonderes oder ist so alles in Ordnung? Antwort des Kindes etwas genervt, klar, alles in Ordnung. Manchmal haben wir aber auch ganz viel erzählt. Manchmal haben wir zusammen gespielt. Mensch, konnten wir uns ärgern. Manchmal haben wir gestritten, manchmal haben wir geschwiegen. Manchmal ist jemand rausgeflogen und manchmal ist jemand einfach auch rausgelaufen. Aber am Ende saßen wir wieder alle um den Tisch herum. Der Tisch hat uns vereinigt. Er war die Mitte in unserer Familie. Eine ganz besondere Eigenheit bei uns war dann noch der Familienrat. Alle vier Kinder, wir als Eltern und jeder kam mal dran mit dem Vorsitz und mit dem Protokoll führen. Und dann wurden die wesentlichen Dinge des Lebens besprochen, also Küchen- und Gartendienste, das Fernsehprogramm, die Computerzeiten, kleinere Einkäufe und Urlaubsziele. Es wurde engagiert diskutiert und irgendwann wurde abgestimmt und dann wurde beschlossen und dann in krakeliger Kinderschrift ins Protokollbuch geschrieben. Und dieses Protokollbuch, das hüte ich wie einen Schatz. Also mal Beispiel, Juli 1995. Familienrat beschließt, Papa darf sich ein Greifswald-T-Shirt kaufen. Großartig. Einen Monat später schon etwas ernster. Familienrat beschließt, fehlt Klopapier, wird es aus dem Keller geholt und nicht vom anderen Badezimmer geklaut. Und ein Jahr später, September 1996, ist protokolliert, nach kleineren Auseinandersetzungen, der gemeinsame Tischdienst von Wiebke und Jan Martin wird auf Bewährung fortgesetzt. Wir saßen am Tisch. Wir haben über alles Mögliche gesprochen, alles, was klein und groß am Herzen lag. Der Tisch brachte uns zusammen und er hat uns beigebracht, respektvoll miteinander umzugehen. Manchmal, als unsere Kinder klein waren, haben wir uns so gewünscht, es wäre doch mal toll, wenn der Tisch nach einer Mahlzeit nicht aussähe wie ein Schlachtfeld nach dem Zweiten Weltkrieg. Tja, und irgendwann war es so. Unsere Jüngste muss ungefähr 20 gewesen sein. Und dann waren sie weg, ausgeflogen, in alle Welt, jeder an einen anderen Ort. Und dann haben wir so gedacht, meine Güte, wie schnell die Zeit der Tischgemeinschaft vorübergeht. Haben Sie genug Zeit und Muße, die Tischgemeinschaften zu genießen, die Sie haben? Es geht so schnell vorüber. Und am Ende unseres Lebens werden wir mit Sicherheit nicht bedauern, nicht noch mehr gearbeitet zu haben oder nicht noch mehr Geld verdient zu haben. Aber vielleicht werden wir bedauern, die Zeiten an den Tischen mit den Menschen, mit denen wir verbunden waren, nicht mehr genossen zu haben. Wenn unsere Kinder heute nach Hause kommen, sitzen wir wieder um diesen Tisch herum. Es ist dann wie ein Heimkehren und offenbar brauchen wir Menschen das. So etwas wie zu wissen, das ist mein Platz. Hier gehöre ich hin. Hier bin ich willkommen. Das bestreitet mir niemand und ich muss darum auch nicht betteln. Die Lachse in den norwegischen Gewässern, die schwimmen aus ihren Flüssen raus bis aufs weite Meer. Aber wenn die Zeit zum Laichen gekommen ist, dann kehren sie mit unglaublicher Präzision in genau den Flussarm zurück, in dem sie einmal geboren worden waren, Jahre zuvor. Die Störche und die Wildgänse fliegen von uns hier 10.000 Kilometer über den Kontinent und übers Meer bis nach Afrika. Aber Frühjahr für Frühjahr kehren sie zurück. Sie haben so eine Art Heimatsinn, auf den sie programmiert sind. Unsere Kinder haben längst eigene Familien und eigene Häuser und eigene Tische. Und trotzdem bleibt ihnen dieser eine, der Familientisch. Tischgemeinschaft ist etwas ungemein Kostbares. Und ich glaube, dass Tischgemeinschaft auch durchscheinend ist, dass sie uns hindurchblicken lässt auf etwas ganz Tiefes. Wir haben unser tägliches Brot, wir teilen es. Wir haben unseren Platz im Leben. Wir sind willkommen im Leben. Wir sind bejaht. Und das von dem, der alles Leben geschaffen hat. Von dem, der die ganze Welt in seiner Hand hält. Und das gilt. Das gilt auch in Zeiten, in denen es schwieriger wird. Und wir wissen ja, es wird manchmal schwieriger. Auch mit den Menschen zusammen, mit denen wir an einem Tisch sitzen. Manchmal muss es einfach heißen, jetzt ist Zeit zu kämpfen. Zu kämpfen bis zum Schluss. Wir haben gehofft, dass aus Differenzen noch Liebe erwächst. Nein, kein Platz für Tischromantik hier heute Abend. Es wird manchmal schwierig, schmerzhaft oder noch ganz anders problematisch. Schwierig, auch in Familien, auch in guten Familien. Bis dann irgendwann der fatale Satz, den man nie sagen wollte, fällt, solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, wird gemacht, was ich sage. Kennen Sie diese kleine Postkarte, wo dann eine Gedankenblase kommt und der 14-Jährige so für sich denkt, wenn ich erwachsen bin, kaufe ich ihm den Tisch ab. Manchmal wird es schwierig und manchmal geht es auch auseinander und man sitzt plötzlich wieder ganz alleine am Tisch. Manchmal wird es schmerzhaft. Als ich 10 Jahre alt war, starb mein Vater und plötzlich war dieser eine Stuhl mit der Armlehne leer und guckte uns an, der leere Stuhl. Und es blieb so. Und andere würden vielleicht sagen, na, ihr habt gut reden. Ich habe nie jemanden, mit dem ich am Tisch sitzen kann. Ich esse mein Brot immer alleine, immer Dinner for One. Und nie diese schöne Tischgemeinschaft, von denen ihr hier redet. In dem großen Buch des Lebens, in der Bibel, in dem Buch, das die Christen eine heilige Schrift nennen, da werden solche Geschichten nicht unterschlagen. Da geht es häufig um Menschen, die keinen Platz an einem Tisch finden, die alleine sitzen oder die geflohen sind von den Tischen oder die vertrieben wurden von der Tischgemeinschaft. Ich möchte zwei kurze Geschichten erzählen. Die eine, im älteren Teil der Bibel, handelt von einem der wichtigsten Könige in Israel, von David. Bis David vom Hirten zum König aufstieg, war es ein langer Weg. Es gab ja schon einen König in Israel, er hieß Saul. Und als Saul ahnte, dass David ihm den Thron streitig machen könnte, hat Saul nichts unterlassen, was möglich war, um David zu töten. David ist immer so gerade noch dran vorbeigekommen. Und als David dann endlich König war, da hätte er jeden Grund der Welt gehabt, jeden Grund der Welt gehabt, die Familie Sauls nur noch zu hassen, zu verachten und zornig zu sein. Nun waren die meisten Männer in Sauls Familie inzwischen tot. Nur einer, ein einziger, hatte überlebt. Ein junger Mann, er lebte versteckt, verarmt, vereinsamt, irgendwo im Land. Er hatte den seltsamen Namen Mephibosheth. Und Mephibosheth war auch sonst vom Leben geschlagen. Es heißt von ihm, er sei lahm gewesen an beiden Beinen. Und eines Tages wird David zugetragen, der lebt noch, der Mephibosheth lebt noch. Und David gibt den Befehl, Mephibosheth in den königlichen Palast zu bringen. Und ich kann mir denken, dass Mephibosheth alles andere als begeistert war und eher finstere Erwartungen hatte. Aber dann passiert das Unglaubliche. David beschließt, einen Schlussstrich zu ziehen. David beschließt, allen Zorn fahren zu lassen. Und er gibt einen Befehl aus. Ab heute soll Mephibosheth an jedem Tag, der noch kommen soll, am königlichen Tisch sitzen und mit uns essen. Und wissen Sie, im Orient ist das nicht einfach nur ein Zeichen von Gastfreundlichkeit. Im Orient bedeutet das nicht weniger als: Du und ich, wir gehören jetzt zusammen. Ich identifiziere mich mit dir und ich stelle dich unter meinen Schutz. Du gehörst hierhin und du musst um das Recht nicht mehr kämpfen, hierhin zu gehören. Es war eine von Davids Sternstunden. Er hatte auch andere Stunden, weitaus weniger gute. Aber in diesem Moment wurde an David etwas deutlich, was es bedeutet, ein Leben mit Gott zu führen. Ein Leben mit Gott, wie es Menschen verändert und prägt. Da ist plötzlich Versöhnung, da herrscht Großzügigkeit, da wird Schuld vergeben, da wird dem Zorn eine Grenze gesetzt. Da werden Menschen, die keinen Platz an einem Tisch finden, eingeladen und beheimatet. Und vielleicht ist das eine der Fragen heute Abend auch für Sie. Wer bräuchte es, einen Platz an meinem Tisch zu bekommen? Und mit wem, von dem ich dachte, das Tischtuch ist zerschnitten, sollte ich noch einmal neu anfangen? Die andere Geschichte handelt von Jesus. Seine Geburt haben wir kürzlich gefeiert. Und man muss sich klar machen, die Jesus-Biografien, die schildern Jesus als einen absoluten Fan von Tischgemeinschaft. Ich könnte es auch so sagen: Jesus war alles andere als ein Schreibtischtäter. Keine einzige Zeile haben wir direkt von ihm überliefert. Jesus war kein Schreibtischtäter, er war ein Esstischtäter. Und das trieb er manchmal etwas zu bunt. Etwas zu bunt für die damaligen sozialen Medien, etwas zu bunt für die religiösen Meinungsführer, etwas zu bunt für das leicht zu verführende Volk. Im Orient ist Tischgemeinschaft Anerkennung. Ich identifiziere mich mit dem anderen. Ich bejahe ihn. Ich sage, du und ich, wir gehören zusammen. Wo ich das nicht sagen kann, darf ich auch keine Tischgemeinschaft anbieten. Und Jesus ist an dieser Stelle völlig schmerzfrei. Er setzt sich in nahezu jedes Haus und mit nahezu jedem an einen Tisch, auch mit solchen, die von jedem anderen Tisch unter Androhung von Prügel weggejagt worden wären. Politisch fragwürdige Gestalten. Leute, die moralischen Schiffbruch erlitten hatten. Frauen aus dem ältesten Gewerbe der Welt. Politische Kollaborateure. Gauner. Ungewaschene Gören. Und selbst mit seinen schärfsten Kritikern setzte er sich an einen Tisch. Er schloss niemanden aus, aber jeden ein, der es sich nur gefallen ließ. Und immer wieder lesen wir, wie sehr sich die Leute darüber aufregten und das Maul zerrissen. Das Merkwürdige aber ist auch hier, so ein bisschen wie bei David. Wenn all diese fragwürdigen Gestalten, mit denen er an einem Tisch saß, sich vom Tisch erhoben und wieder aufstanden, dann waren sie wie ausgewechselt. Wie ausgewechselt. Sie hatten eine völlig neue Würde. Sie wussten, jetzt habe ich meinen Platz im Leben gefunden. Und sie waren fest entschlossen, ihr Leben noch einmal ganz neu einzurichten. Eben ein Leben mit Gott zu führen. Wer mit Jesus an einem Tisch saß, der beginnt sein Leben noch einmal ganz von vorne. Und vielleicht würde er es dann so ausdrücken, wie es Xavier Naidoo in einem seiner schönsten Lieder ausdrückt. Du bist mein Geländer und mein Licht auf allen meinen Wegen, meine Stütze und mein Stab, mein Stecken, mein Boden und mein Halt. Was ich sagen will ist, ich baue auf dich, ich glaube an dich, ich brauche dich, wie sonst nichts auf dieser Welt. Wie schön, wenn man das sagen kann. Könnte fast neidisch werden, oder? Und wie schlimm, wenn man es nicht sagen kann. Man ausgeschlossen wird, nicht dabei sein darf, nicht dazugehört. Immer so Mitte Januar wird in den Vereinigten Staaten der Martin Luther King Day gefeiert, zur Erinnerung an den Bürgerrechtler, Pastor und inspirierenden Redner. Und Martin Luther King hat einmal geschildert, wie sich das anfühlt, keinen Platz zu bekommen. Er schildert, wie es war, wenn er mit dem Bus fuhr und die vorderen Plätze für die Weißen reserviert waren. Und alle anderen, die Schwarzen, sollten nach hinten im hinteren Teil des Busses sich irgendwie zurechtfinden. Und manchmal war es so, dass der Bus vorne fast leer war und hinten völlig überfüllt, sodass man stehen musste, dass er stehen musste. Und er beschreibt, wie sich das anfühlt, wenn man ein Niemand ist und kein Jemand sein darf. Und er sagt dann, ich habe mich dann immer dahingestellt und habe gedacht, mein Körper, der steht hier hinten. Aber mit meinem Geist setze ich mich schon mal vorne hin und irgendwann kommt mein Körper hinter meinem Geist her. Und so kam es dann ja auch. Das hat unendlich viel mit dem zu tun, was Jesus über Gott erzählt. Und was er bis zu seinem letzten Atemzug gelebt hat. Du bist kein Niemand. Du bist ein Jemand. Und du hast einen festen Platz an Gottes Tisch. Und darum ist jeder gesellschaftliche Zustand, in dem Menschen aus jemandem zu niemandem werden, nicht hinnehmbar. Von Jesus geht eine starke Bewegung aus in diese Welt, die es nicht erträgt, wenn jemand niemand wird oder wenn die drinnen, die draußen fernhalten wollen. In unseren Tagen ist es mehr als nötig, das christliche Abendland diesseits und jenseits vom großen Teich genau daran zu erinnern. Jesus hat Menschen Tischgemeinschaft gewährt, wieder und wieder, vom Anfang bis zum Ende, bis zu jenem Tag, an dem sie ihn von dem letzten Tisch, an dem er saß, weggezerrt haben und an ein Kreuz geschlagen haben. Bei ihm wurde aus lauter Niemandem lauter Jemande. Wo er Menschen an einem Tisch versammelte, da war es für sie wie im Himmel. Übrigens, wie ist eigentlich der Himmel? Die Antwort ist, der Himmel ist nicht ein Ort, wo flatterhafte Seelen beheimatet sind oder sphärische Gesänge zu hören sind. Der Himmel ist ein einziges großes Festmahl, eine lange Tafel, eine einzige große Tischgemeinschaft mit Gott selbst, ein einziges ewiges Ja, ein einziges unwidersprochenes Willkommen, eine einzige Anerkennung und Bejahung. Und jede schöne Tischgemeinschaft, die wir hier erleben, ist ein Vorgeschmack auf das, was wir im Himmel haben sollen. Aber das eigentliche Geheimnis steckt noch dahinter. Und Jesus hat das als seine besondere Pointe einmal erzählt, dass es gar nicht so sehr unsere Sehnsucht ist, um die es hier geht. Unsere Sehnsucht nach einem Platz, wo wir hingehören. Und er hat dazu eine Geschichte erzählt. Er erzählte einmal von einem jungen Mann. Und dieser junge Mann hat es am Tisch seines Vaters nicht mehr ausgehalten. Er musste da einfach raus. Und er hat sich sein Erbe auszahlen lassen und leichten Herzens, ohne großes Bedauern, hat er sich vom Acker gemacht. Die Taschen voller Geld. Dass es ihm dabei am Ende nicht wirklich gut ergangen ist, das wird schnell erzählt, ist aber für uns heute gar nicht mal so sehr das Entscheidende. Entscheidend ist, was zu Hause passierte, als er weg war. Denn zu Hause war es eine Tragödie. Es hat dem Vater das Herz gebrochen. Es war alles nicht mehr so wie vorher und er hatte keinerlei Freude mehr an seinem Geld und Gut. Ohne den Sohn. Da war immer dieser eine leere Platz am Tisch, der ihn Tag für Tag angestarrt hat. Und so stand er, dieser Vater, Morgen für Morgen, Abend für Abend am Fenster und schaute hinaus mit wundem Herzen und sorgenvollen Gedanken. Er schaute hinaus, ob er nicht doch wiederkommen würde. Und eines Tages, da sieht er etwas, erst ganz weit weg, ganz klein, unscheinbar. Und es kommt näher und er erkennt am Gang, das ist doch mein Junge. Und dann, als er näher kommt, sieht er voller Schrecken, was für ein erbärmliches Bündel Mensch dieser Junge geworden ist, wie er innerlich und äußerlich zerrissen ist. Und er zögert keinen Moment. Er, so lesen wir, läuft hinaus, diesem Jungen entgegen und schließt ihn in die Arme. Der Sohn fängt an, Entschuldigungen zu stammeln und irgendwie darum zu betteln, er möge doch wenigstens als Knecht im Hause des Vaters bleiben dürfen. Aber da schließt ihn der Vater nur noch fester in den Arm und lässt ihn gar nicht zu Ende reden. Du gehörst hierhin. Du hast einen Platz an meinem Tisch. Und dann ruft er alle zusammen. Er lässt ein Kalb schlachten. Er ruft die Großfamilie zusammen, er bestellt die Musiker und er sagt, heute werden wir ein großes Fest feiern, denn mein Junge, der war wie tot und jetzt ist er wieder da. Jetzt hat er wieder seinen Platz an meinem Tisch eingenommen. Jetzt wird alles wieder gut. So erzählt es uns Lukas im Neuen Testament. Jesus erzählt die Geschichte von der Sehnsucht genau andersherum. Nicht unsere Sehnsucht. Er will sagen, Gott hat mindestens so viel Sehnsucht nach dir, wie du sie vielleicht hast nach diesem festen Platz auf Erden, nach diesem festen Platz im Leben und im Sterben und vielleicht ja auch danach. Gott hält es kaum aus, wenn er seine Menschenkinder nicht an seinem Tisch versammeln kann. Und jeder Tisch, an dem Menschen beieinander sind, die sich gegenseitig anerkennen, willkommen heißen, ertragen und unterstützen, ist im Grunde genommen nur ein Abbild dieses großartigen Tisches, an dem Gott seine Menschenkinder versammeln will. Wohin geht es mit ihrem Leben? Was erwartet sie in ihrer Zeit und danach? Ist es am Ende nur die Kälte und Einsamkeit eines Grabes, das Nichts, das Verschwinden im Nebel, das Vergessen oder das Vergessenwerden? Oder ist es ein Tisch, an dem ein Platz reserviert ist, wo ein Namensschild steht und wo kein anderer als sie sitzen soll? Ein Tisch für sie bereitet, an dem sie voller Vorfreude erwartet werden.
Entschuldigung, darf ich mich einen Moment zu Ihnen setzen?
Ja? Gerne. Okay. Schön, dass Sie Zeit haben.
Ja, ich habe gehört, was Sie gesagt haben, aber ich habe das nicht ganz verstanden. Was für einen Tisch meinen Sie?
Das ist fremd, ne? Das ist wirklich etwas, was man vielleicht auch in unseren Breiten nicht so oft gehört hat. Ich habe mal diese Geschichte erzählt und es war ein gelernter DDR-Bürger dabei und der sagte zu mir nur, ist eine schöne Geschichte, aber ich weiß von keinem Vaterhaus, das ich verlassen habe, von keinem Tisch, von dem ich weggegangen bin. Und das ist so in unserer Gegend. Viele haben nie von Gott gehört, sind vielleicht wirklich in einer Ferne geboren und haben nie von ihm etwas erfahren. Aber das Spannende, was wir gerne weiter sagen möchten, ist, wir mögen Gott vergessen haben, aber Gott hat uns nie vergessen. Sein Bild mag in uns völlig verblasst sein und eigentlich gar keine Rolle mehr spielen, aber unser Bild ist in Gottes Herzen an jedem Tag gegenwärtig. Und das ist etwas, wenn ich das verstehe und für mich in Anspruch nehme, das gibt meinem Leben, ja, wie es der Xavier Naidoo gesungen hat, einen festen Boden, einen festen Halt. Das wollte ich sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie ein kleines bisschen irritiert sind. Dieser Tisch hier als Symbol für einen Tisch Gottes, an dem wir Platz nehmen dürfen. Also ich meine, vielleicht sagen Sie sich, das war am Anfang alles noch ganz vernünftig und klang auch ganz einsichtig. Also das mit der Familie und den Kindern und dass das wichtig ist, dass wir das vielleicht mehr wertschätzen sollten. Oder auch die Frage, wen wir an unseren Tisch einladen könnten, wo die Tischgemeinschaft vielleicht aufs Neue aufgenommen werden könnte. Das klingt alles noch ganz sinnvoll. Auch so der Hinweis, wen wir einschließen und wen wir ausschließen, ist ja ganz aktuell. Aber dann wurde es doch ein bisschen schräg, könnten Sie denken. Als plötzlich vom Himmel die Rede war, ich meine, wollten wir den nicht den Spatzen überlassen, den Himmel? War da nicht irgendwas? Und dann wurde von Gott geredet, von Gott, der angeblich Kummer im Herzen hat, wenn wir nichts mit ihm zu tun haben. Ich meine, ganz abgesehen von der Frage, ob es ihn da oben überhaupt gibt, wäre das nicht, wenn es ihn gäbe, eine sehr vermenschlichte Darstellung Gottes. Gott, der Kummer hat, Gott, der Sehnsucht hat, der uns sucht. Und dann, finde ich, ist das Ganze vielleicht auch noch ein bisschen abstrakt gewesen. Also ich meine, wie soll ich mir das denn real vorstellen, wenn ich mit meinen Freunden zusammen bin und wir zusammen essen und trinken und uns etwas erzählen und dann vielleicht noch eine Runde Doppelkopf spielen. Das ist real. Das kann man anfassen. Aber Gott, wie soll das zugehen? Ist das nicht ein bisschen versponnen? Könnten Sie sagen. Und ich müsste dann sagen, Touché, Treffer, stimmt. Wir übernehmen uns wirklich immer ein bisschen, wenn wir anfangen, von Gott zu reden. Denn ich meine, wie ist das denn? Das ist doch im Grunde so, als wollte eine Ameise sich über den Menschen auslassen. Es sei denn, an Weihnachten wäre was dran gewesen. Es sei denn, Jesus könnte tatsächlich Auskunft geben, könnte uns ein Fenster öffnen in diese unsichtbare Welt, in der Gott, in der der Himmel wohnt. Es sei denn, es wäre so. Und davon gehen wir aus. Davon erzählen wir, wenn wir hier greifbar veranstalten. Und beweisen können wir davon rein gar nichts. Natürlich nicht. Wie sollten wir auch? Aber wissen Sie, manchmal springt so ein Funke über. Da trifft Sehnsucht auf Sehnsucht. Da wird plötzlich etwas in uns wach. Da klopft unser Herz plötzlich, weil wir denken, was wäre denn, wenn es wirklich so wäre, wenn Gott Sehnsucht nach uns hätte? Und wenn diese Sehnsucht gestillt werden könnte, bei uns und vielleicht auch bei diesen einsamen Tischbewohnern hier vorne auf der Bühne, bei der Frau, die sich fragt, wann sie endlich attraktiv genug ist, um geliebt zu werden, bei dem Mann, der so heftig arbeitet, um sein Leben irgendwie zu rechtfertigen, und bei dem erschöpften Menschen, der einfach nur ein bisschen Ruhe sucht. Da stellt sich die Frage, ob man das konkreter machen kann, ob es Orte gibt, wo man sozusagen einen Blick werfen kann auf diese Wirklichkeit, wo wir ein Packende kriegen und das etwas an uns heranziehen können, was uns da erzählt wird, wo wir ein Gefühl dafür bekommen, ob es stimmt, oder so etwas wie eine innere Gewissheit oder gar so etwas wie eine tragende, heitere Freude. Dass wir vielleicht wissen könnten, hier gehöre ich wirklich hin. Hier bin ich wirklich zu Hause. Ich möchte mit zwei kurzen Hinweisen auf solche Orte schließen. Der erste Hinweis ist eine vorsichtige Einladung, sich auf Gemeinschaft einzulassen. Das große himmlische Gasthaus hat nämlich viele irdische Filialen, nahezu überall auf der Erde. Da treffen sich Glaubende und Zweifelnde. Da treffen sich Suchende und Findende. Da treffen sich höchst unterschiedliche Menschen. Und ich spreche diese Einladung vorsichtig aus, weil diese irdischen Filialen des himmlischen Gasthauses, die sind alles andere als vollkommen. Aber es sind Orte, wo ich wirklich einen Blick darauf werfen kann, wo ich ein Packende bekomme, wo ein Gefühl entstehen kann oder so etwas wie eine innere Gewissheit, eine heitere Freude. Und es gibt diese Filialen in nahezu jeder Stadt, in fast jedem Ort und auch hier bei uns in Greifswald, unter anderem bei Greifbar. Wir möchten jedenfalls solch eine Gemeinde sein, in der Sie am Tisch sitzen können und Gottes Gastfreundschaft erleben, bezeugt und verkörpert durch unser gemeinsames Feiern, Beten, Singen, Hören, Arbeiten und Essen. Wissen Sie, wenn Sie keinen Tisch haben, an dem Sie sich wirklich willkommen wissen, dann sollen Sie wissen und erleben, bei uns sind Sie willkommen. Und der zweite Hinweis ist ebenso vorsichtig, eine Ermutigung, etwas zu riskieren. Vielleicht ein Gebet zu riskieren. Lassen Sie mich es mal so formulieren, wenn Sie das täten, wenn Sie wirklich anfingen zu beten und sich das vielleicht komisch anfühlt am Anfang, Sie vielleicht vom ersten Wort an heftig zweifeln, ob das sinnvoll ist, was Sie da tun. Aber wenn Sie es einfach mal riskieren, dann ist das so, als ob Sie sich an einen unsichtbaren Tisch setzen. Und an diesem Tisch wartet Gott auf Sie. Der ist ja nicht irgendwo weit weg, sondern ganz nah. Und da können Sie Ihr Herz ausschütten. Sie können ihm alles erzählen. Die große Freude und die tiefe Not. Den Zweifel. Aber vielleicht auch, dass Sie so gerne einen Blick darauf werfen würden, wie das ist mit ihm. Ein Packende ergreifen, ein Gefühl bekommen, eine Gewissheit erleben oder vielleicht sogar eine ruhige, heitere Freude. Eine Freude, dass Sie bei ihm richtig sind, Heimat haben, grenzenlose Liebe, bedingungslose Annahme. Sie können ihm das sagen. Sie können ihm sagen, wie sehr sie sich danach sehnen und wie sehr sie das brauchen für ihr alltägliches Leben hier. Und sie werden merken, es wird sich richtig anfühlen. Und wissen Sie, am Ende will ich Ihnen einen Satz mitgeben, den Jesus einmal gesagt hat. Es ist ein großer Satz. Er hat gesagt, wer immer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wollen Sie zu ihm kommen? Das ist die Frage. Darum geht es heute.